So, einen wunderschönen guten Abend hier aus Augsburg hinaus in die Welt, hätte ich schon fast gesagt, zu einer neuen Ausgabe unseres Money Talks. Heute mit Philipp von Dran von Flossbach von Storch. Herzlich willkommen, Philipp.
Grüß dich, Martin.
Hi. Die Zeit könnte nicht besser sein. Ich habe zu Jahresbeginn deinen ehemaligen Kollegen von BlackRock zu Gast gehabt, Martin Lück, der dort ja auch viele Jahre als Kapitalmarktstratege tätig war. Heute darf ich dich begrüßen in meinem Format. Und wie Martin im Januar schon angekündigt hat, könnte mit Donald Trump doch einiges auf die Kapitalmärkte, auf die Börse zukommen. Damals wussten wir noch nicht so genau, wann und in welchem Umfang. Mittlerweile, würde ich mal auf gut Schwäbisch sagen, haben wir den Salat. Und wir werden heute mal so einen wilden Ritt durch ein paar Überschriften machen, um die Lage zum einen einzuordnen, ein bisschen zu sortieren und dann letztendlich auch in die Zukunft zu denken, was ist denn eine gute Strategie letztendlich aus so einer Situation raus. Doch bevor wir starten, Philipp, ein paar Takte zu dir. Ich habe mal deine Vita hier eingeblendet. Du machst ja das Geschäft jetzt auch nicht erst ein paar Tage, ein paar Jahre. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache das seit inzwischen 43 Jahren. Angefangen habe ich bei der Deutschen Bank. Da steht er gar nicht drauf, damit das nicht so lang wird. Dann bin ich zu Julius Baer, habe dort 6 Jahre lang den größten Derivatefonds der Welt gemanagt. Also ich habe einiges an Aufregungen in den 6 Jahren erlebt. Ich sage immer, ein Derivatejahr zählt für 7 normale Börsenjahre.
Okay.
Spaßeshalber, aber das wäre ja schon fast Methusalem. Dann bin ich zur Credit Suisse. Da durfte ich 12 Jahre lang der globale Chefstratege sein. Das war einer der schönsten Jobs, den man sich vorstellen kann. Man hat Kunden in 70 Ländern, das war zumindest bei mir der Fall, besucht die regelmäßig vor Ort. Ich bin nach Chile gekommen. Ich habe beispielsweise den Pensionsfonds der chilenischen Kupfermineure verwaltet. Ich war in Pakistan, in Ägypten, habe die Welt gesehen. Bin ich dorthin gegangen, wo ich schon viele Jahre vorher im Aufsichtsrat tätig gewesen bin, zu Flossbach von Storch. Damals hieß die Firma noch Flossbach und von Storch. Und seit 2009 bin ich jetzt dort operativ als jemand, der versucht, den Kunden und Kundinnen, aber auch den Deutschen im Allgemeinen die Geldanlage näher zu bringen. Sicher auch mit einem gewissen Ziel, unsere Vermögenswerte hochzubringen. Das ist auch halbwegs gelungen. Das liegt nicht nur an mir, aber vielleicht auch ein bisschen. Als ich angefangen habe, 2009 hatten wir 1,5 Milliarden Assets. Heute sind wir bei ungefähr 70 Milliarden und sind damit definitiv unter den großen bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Europa.
Mhm. Sehr schön. Ich habe hier auch einen Verweis auf eure Webseite, wo natürlich jeder der Zuhörer gerne und unbedingt mal vorbeischauen soll. Du hast es schon angesprochen, einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter, der trotzdem sich auch immer wieder selbst im Regal der befreundeten Sparkasse wiederfindet. Also Banken waren ja viele Jahre auch verschlossen gegenüber Drittprodukten, weil jede Mutter hat ja oft eine schöne Tochter. Die Sparkasse, die DK, die Raiffeisen, die Union. Aber wie habt ihr es denn geschafft, da überhaupt ins Regal reinzukommen?
Ja, ich glaube, wir haben klar mit den Menschen gesprochen. Die Unabhängigkeit ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil. Man darf all das sagen, was man sagen möchte. Wenn einem der Laden selbst gehört, kommt nicht irgendein Vorstandsvorsitzender zu einem und sagt, ja, aber das sagst du bitte nicht nochmal, sonst kriegen wir Ärger mit der Bundesregierung. Also wir haben speziell auch in der Finanzkrise Deutsch gesprochen mit den Menschen. Das wurde honoriert. A, die Ehrlichkeit. B, der ökonomische Erfolg unserer Produkte. Wir gehörten beispielsweise zu den Ersten, die physisches Gold in einen Mischfonds mit hineingenommen haben. Das war 2007, 2008 noch etwas Unvorstellbares. Der Regulator war nicht amused über Edelmetall in so einem Portfolio. Und das hat sich dann national und international weiterentwickelt. Beispielsweise ist Belgien unser größter Auslandsmarkt. Das erwartet man ja nicht, prima vista. Und ich bin regelmäßig bei unseren belgischen Kunden. Gerade letzte Woche hatte ich wieder einen Vortrag im Atomium, das ist auch mal eine sehr schöne Location. Und gerade vielleicht noch eine Anekdote zu Belgien während der Corona-Zeit, als wir hier in Deutschland die Rollos runtergefahren haben, uns eingesperrt haben, habe ich in Belgien Kundenveranstaltungen gemacht mit 150 Menschen, mit ordentlich Essen und Trinken. Die sind auch nicht weggestorben, wie die Fliegen. Also man sieht die Deutschen, und ich glaube, das ist etwas, was auch bei der Geldanlage ein großes Problem ist. Die Deutschen schauen bei der Risikoanalyse immer auf die Gefahren und nicht auf die Chancen. Und das machen sehr viele Anleger in anderen Ländern ganz, ganz anders. Und deswegen ist es für sie auch Standard, dass sie im großen Stil in Aktien investiert sind, während das in Deutschland wirklich immer noch ein Riesenproblem ist.
Ja, gutes Stichwort letztendlich. Also Aktien sind ja das eine, aber der Umgang mit der Aktie per se ist dann nochmal das andere. Wir werden nachher dann auch tiefer natürlich in das Thema reingehen und im Besonderen und insbesondere über eine Person sprechen, die momentan die Medien dominiert, aber auch fast die ganze Welt versucht zu dominieren. Aber lass uns in Bezug auf Aktien nochmal über eure fünf Anker letztendlich sprechen, um die es denn grundsätzlich bei der Geldanlage immer gehen soll. Und wer diese Anker, denke ich, beherzigt und auch mitnimmt, und sei es erst aus der jetzigen Lektion, die der ein oder andere Anleger vielleicht zum ersten Mal macht, also ich habe die Lektion jetzt, glaube ich, zum vierten Mal hinter mir, dass die Börse nicht nur nach oben geht, sondern auch nach unten, stehen hier im Grunde genommen mal fünf Punkte dran, wo ich den ersten immer noch für den wichtigsten halte.
Ja, die Gefahr ist, wenn man mir eine Frage stellt, dass man sehr lange Antworten bekommt. Und
ich unterbreche dich dann schon.
Auch das ist hier wieder der Fall. Das ist uns ja nicht in irgendeiner schlaflosen Nacht eingefallen, dass wir diese fünf Postulate Diversifikation, Flexibilität, Qualität, Solvenz und Wert einfach mal aufschreiben und sagen, so machen wir das, sondern als wir unsere Firma gegründet haben, das war 1998 mit ungefähr 300 Millionen Vermögen, die wir damals managen durften, sind wir voll in die Dotcom-Blase reingekommen. Das war genau eine vergleichbare Situation, wie wir sie hatten vor 8, 9 Monaten. Es gab kein heißeren Scheiß, wenn man mir den Ausdruck mal verzeiht, als irgendwelche Kryptowährungen oder ganz, ganz tolle Technologie. Damals waren das halt Internetaktien, die teilweise noch nicht mal mit Preisumsätzen sauber zu bemessen waren. Und da waren wir als rein fundamentales Unternehmen, das immer versucht hat, einen fairen Wert des Unternehmens zu ermitteln, natürlich performancetechnisch hinten dran. Da kamen wir zu unseren Kunden, haben gesagt, das war ein gutes Jahr mit 40% plus. Da hat er uns nur ausgelacht und hat gesagt, jo, das macht mein Reifeisenberater in der Woche. Also wenn das so weitergeht, schmeiße ich euch raus. Ja, und wie es dann halt so kommt, dann wird man auch, wir waren jung und brauchten das Geld, dann wird man halt auch etwas abtrünnig von seinen wirklichen Ansätzen. Und dann haben wir auch den einen oder anderen Technologietitel reingekauft. Selbstverständlich nur die mit Qualität, aber im Nachhinein wussten wir, das war ein Riesenmist. Und da ging es wirklich um die Existenz unserer Firma. Und haben wir uns hingesetzt, haben gesagt, wie können wir so etwas verhindern? Was sind die relevanten Faktoren, damit man ein Vermögen so investiert, dass man es nicht klein bekommt? Und dann sind diese fünf Faktoren als essentielle Postulate am Ende bei rausgekommen. Diversifikation, hast du schon gesagt, für dich das wichtigste Thema. Da denken meistens die Leute nur nicht alle Eier in einen Korb.
Nicht nur eine Siemens, sondern auch eine Telekom. Das ist nicht damit gemeint.
Genau, das ist es nicht. Das geht klar. Einerseits darum, die Anlagen, die man hat, möglichst breit aufzustellen, sinnvoll breit aufzustellen. Nur breit aufstellen ist auch wiederum nicht der Schlüssel zum Ziel. Das bedeutet beispielsweise, dass man eben nicht nur deutsche oder nicht nur europäische Aktien hat. Aber Diversifikation geht natürlich weiter. Das ist beispielsweise der Einsatz von Edelmetalle. Das ist beispielsweise die Diversifikation von Lagerstellen. Die meisten Deutsche haben ihr Gold, wenn sie welches haben, im Banktresor. Mhm. Was natürlich eine super unsmarte Idee ist. Wenn sie ihr Gold brauchen, wird der Banktresor zu sein. Genauso ist das mit den ganzen ETCs, also den verbrieften Gold- und Silberbeständen. Bis man die bekommt, im Ernstfall, da wird man sehr lange drauf warten. Also Diversifikation sehr breit. Qualität und Wert gehören eigentlich zusammen. Qualität ist eine Louis Vuitton, ist eine Nestle, ist eine Ferrari, ist sicher auch eine Microsoft. Aber bloß weil ein Unternehmen ein tolles Unternehmen ist, ist das lange noch kein gutes Investment, weil der Preis muss auch stimmen. Hm. Der Preis muss unter dem inneren Wert des Unternehmens sein, sonst hilft mir auch die ganze Qualität nicht. Hm. Flexibilität.
Hier eine kurze Einordnung zwischen Preis und Wert. Preis ist ja das, was an der Börse derzeit bezahlt wird. Und Wert ist das, was man aus der Bilanz eigentlich rauslesen müsste, was in der Firma drinsteckt. Und da haben wir doch eine Entkoppelung gehabt. Nur nochmal, dass diejenigen, die recht neu in dem Thema drin sind, den Unterschied da auch verstehen.
Ja, vielen Dank, Martin. Völlig richtig. Wir sind halt so lange in dem Business, für uns sind Sachen selbstverständlich. Aber es ist ja praktisch nie der Fall, dass Wert und Preis deckungsgleich sind. Und das ist unser täglich Brot, einen fairen Wert für ein Unternehmen zu definieren. Und deswegen tanzen wir an Tagen wie vorgestern auch auf den Tischen, weil dann ist natürlich es zu beobachten, dass viele qualitativ hochstehende Unternehmen, von denen wir die ganze Zeit die Finger weggelassen haben, weil wir gesagt haben, das sind tolle Unternehmen, die sind aber zu teuer, die rattern dann im Preis durch den fairen Wert hindurch und dann kann man sie kaufen. Der vierte Punkt ist die Flexibilität. Da war beispielsweise das Thema offene deutsche Immobilienfonds etwas, was uns so ein bisschen hier als Leitschnur gedient hat. Viele Menschen, die gemeint hätten, sie haben hier was ganz Smartes gemacht, sie haben quasi Festgeld mit 3,5-4% jährlicher Rendite, nur um dann festzustellen, dass dieses Festgeld, also diese offenen Immobilienfonds, alles andere sind als Festgeld, dann ist man gefangen. Das sollte man unserer Meinung nach in einem Vermögen so weit wie möglich verhindern. Und Solvenz bedeutet, wir schauen bei jedem unserer Investments, wie schnell kann dieses Unternehmen seine Schulden begleichen, aus dem Free Cashflow heraus. Und unsere Daumenregel ist, nach 3 Jahren muss dieses Unternehmen in der Lage sein, aus dem Free Cashflow, also aus dem Geld, was man aus den Erträgen nicht braucht, um den Firmenbetrieb weiterzuerhalten, gedeckt werden können. Also auch das so ein bisschen eine Qualitätsgröße. Man könnte das auch unter Qualität subsumieren, aber wir haben das zum eigenen Punkt gemacht. So, das war wieder sehr lang, ich weiß.
Ja, ich habe trotzdem noch eine kleine Ergänzung zum Thema Flexibilität. Man könnte ein Stück weit ja auch Liquidität darunter schreiben, nämlich Verfügbarkeit von Kapital, insbesondere für den Moment, dass nochmal ein günstigerer Einstieg kommt. Also viele Investoren laufen ja immer den steigenden Kursen hinterher und haben dann leider kein Geld mehr, wenn die Kurse mal unten sind. Also Liquidität, glaube ich, ist auch nochmal wichtig oder auch Anlageklassen miteinander zu kombinieren. Da kommen wir wieder mit der Diversifikation in ein Boot letztendlich rein. Wenn ich heute einen Teil meines Geldes in Anleihen drin habe, wenn ich ein bisschen Cash habe, wenn ich Rohstoffe habe, die vielleicht einen guten Preis derzeit abwerfen, also Gold im Besonderen, dann habe ich jetzt die Flexibilität und auch Liquidität, in größere Risikoklassen, also in die Aktie beispielsweise, umzuschichten. Und das ist natürlich immer ein guter Punkt, dass ich immer einen Teil der Kriegskasse gefüllt haben sollte für turbulente Zeiten, die ja momentan, man kann es nicht wegdiskutieren, auf der Börsentafel so stehen.
Ja und nein. Also ich würde das eher unter Diversifikation sehen und weniger Flexibilität. Es gibt nämlich nichts Flexibleres wie eine große amerikanische Unternehmung. Die kann ich innerhalb von 10 Minuten liquidieren. Mhm. Dann tue ich mich in der Regel selbst beim Festgeld nicht ganz so einfach. Ja. Das gehört für mich in die Diversifikation, wie du auch schon angedeutet hast. Und ganz wichtig, da sollte in Größenordnungen zwischen 10% und 20% des Gesamtvermögens sein. Und nicht wie bei den meisten Deutschen, die ja Festgeldkönige sind und auch Schnäppchenjäger beim Festgeld, wegen 0,25% werden da die abenteuerlichsten Banken ausgewählt, plötzlich mit 50% oder 60% im Gesamtvermögen unterwegs sind. Weil eins ist klar, langfristig ist Liquidität und Cash die schlechteste Renditeposition, die man haben kann. Und in der schwimmen die Deutschen. Heute kann man sagen, glücklicherweise, weil dann können sie ja die Entwicklungen, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, auch nutzen, um sich endlich sinnvoll zu repositionieren.
Wir sprechen mal über ein Produkt, ich würde mal sagen, das Vorzeigeprodukt aus eurem Haus. Das ist nämlich auch zu einem ganz interessanten Zeitpunkt entstanden. Ich glaube, Auflage war so 2007. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, 2007 war ist der
Flossen. Ja, es war 2007 und das hat einen ganz einfachen Grund. Das war die Steuer. Wir sind ja auch alle Geldanleger und wir haben ja eine halbwegs funktionierende Firma, von der ein bisschen was übrig bleibt am Ende des Jahres. Sprich, wir haben genau dasselbe Problem wie die meisten unserer Kunden. Wir müssen Geld anlegen, Rendite optimiert und wenn es geht, Steuer optimiert. Und wir wissen ja, 2008 ist die Abgeltungssteuer eingeführt worden. Und wir haben gesagt, nee, also das versuchen wir natürlich so lange wie möglich zu umgehen, dieses Thema. Wir gründen für unser Privatvermögen einen Fonds, der immer so Geld anlegt, wie es uns als Firmeneigentümer gerade opportun erscheint. Klar, wir haben gesagt, im Fonds können wir so viel handeln, wie wir wollen. Solange wir den Fonds nicht verkaufen, kommen wir aus dem Grandfathering der Steuerfreiheit nicht raus. Da hat uns dann auch ein Finanzminister ein paar Jahrzehnte später dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wurscht. Und genau deswegen haben wir diesen Fonds ohne jegliche Restriktion aufgelegt, weil wir gesagt haben, wir wissen doch heute noch nicht, was in 30 Jahren die smarteste Anlagepolitik für dieses Produkt ist. Wir sind aber in 30 Jahren, wenn wir noch leben, weiter in dieses Produkt persönlich investiert. Und da kann ich dann möglicherweise 100% Anleihen haben oder 100% Aktien oder 100% Gold. Nee, geht nicht, da sind wir ja bei 30% begrenzt.
Ja, geht, ja.
Aber deswegen ist das ein absolut flexibles Produkt aus der Not uns von uns Anlegern heraus. Und auch heute, ich meine, das Produkt hat inzwischen ein paar mehr Anleger gewonnen. Das konnten wir uns natürlich 2007 nie vorstellen, dass irgendjemand in so ein restriktionsloses Vehikel investiert. Auch heute ist der Großteil unserer privaten Vermögen und des Firmenvermögens in diesem Produkt investiert.
Sehr schön. Wir reden aktuell über deutlich über 25 Milliarden an Kundengelder, was da drin steckt. Ich würde sagen, die Kurve und der Erfolg gibt euch recht. Wenn ich jetzt den Standard & Poor's oder den Nasdaq drüberlege, da hängt es natürlich immer vom Zeitmoment ab, wer dann besser abschneidet. Aber wer ruhig schlafen will und keinen Stress haben möchte, und so sind ja im Jahr 2007 und auch danach in der Finanzkrise viele Mischfonds auf den Markt gekommen. Vorher gab es ja dieses Produkt so gar nicht so richtig. Der kann sich durchaus zurückbesinnen und auch dankbar sein, dass wir in unseren Strategien solche Produkte immer noch haben. Wir reden seit Jahresbeginn über eine Korrektur von knapp über 5% derzeit, wo die internationalen Märkte schon bald teilweise über 20% im Minus sind. Also alles, was nicht nach unten verloren wird, müssen wir nach oben schon nicht gewinnen. Und ich habe hier mal einen kurzfristigen...
Und vielleicht, das ist völlig richtig, was du sagst, das, was unser Ziel ist, neben logischerweise der langfristigen Vermögensmehrung, ist zu verhindern, dass die Kunden Angst bekommen und zum falschen Zeitpunkt aussteigen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir, wenn's runtergeht, unsere Rückschläge auf ein Niveau begrenzen, dass die Menschen sagen, okay, das ist jetzt ja nicht pralle, dass ich hier auch 5% verliere. Das ist bei unserem Produkt der Fall. Aber mit den 5% kann ich leben. Bei den 15 bis 20, da müsste ich jetzt darüber nachdenken, zu verkaufen. Und genau das ist unserer Meinung nach wirklich entscheidend für den Erfolg der Kapitalanlage, die positiven Entwicklungen von Eigenkapitalinvestments möglichst nicht zu oft zu unterbrechen.
Hier habe ich mal einen kurzfristigen Vergleich, den kann man natürlich auch über alle anderen Perioden machen. Hier sehen Sie drei Kurven, ganz oben den MSCI World als ETF dargestellt, den ja viele Anleger so aus den Medien rauskennen, nur noch ETF und nur noch günstig. Also man hat immer nur über Kosten gesprochen, aber nicht mehr über Diversifikation, weil wenn ich den MSCI World gekauft habe, habe ich halt so 70-80% amerikanische Growth-Titel letztendlich drin gehabt. Und das Ergebnis jetzt über das letzte Dreivierteljahr sieht man hier, wo ich zwar einen Renditevorsprung habe mit einem reinen Aktiendepot, im unten in der grünen Kurve übrigens der MSCI World ex USA. Also da sieht man auch, woher der Aufschwung kam. Und jetzt letztendlich haben wir ein paar Tage gehabt, die waren ja und sind natürlich immer noch relativ unschön. Und es gibt einen einzigen Grund dafür. Ich schließe diese Folie ab, um dich dann gleich in der nächsten Folie wieder mit ins Boot zu holen, Philipp. Man sieht, wer Schwankungen aushält und die auch aussitzen kann, der darf durchaus auch außerhalb der Mischfonds agieren. Der muss aber logischerweise, so wie er sich im letzten Jahr über zweistellige Renditen gefreut hat, über 20% plus auch mal ein Jahr verkraften können, wo es dann 10-20% in die andere Richtung geht. Und ob es denn bei den 20% minus bleibt, da bin ich sehr gespannt. Ich habe immer wieder, und ich habe mittlerweile auch den Newsletter abonniert vom Weißen Haus, weil es fast schon eine Komödie ist, was man da jeden Tag liest. Es gibt ja einen Mann, der verändert gerade nicht nur, oder der beeinflusst nicht nur die ganze Welt, sondern primär erstmal die Kapitalmärkte, indem er ja bildhaft gesprochen nicht nur mit einem Nachbarn einen Streit beginnt, sondern mit 70, 80 Nachbarn zeitgleich. Und ich habe heute zu einem Kunden am Telefon gesagt, wenn ich mit einem Nachbarn streite und da Feuer mache in dem seinem Garten, dann habe ich vielleicht noch einen Feuerlöscher, aber wenn ich das mit 70 Nachbarn zeitgleich mache, dann ist die Frage, habe ich genügend Feuerwehrleute, habe ich genügend Feuerlöscher oder lasse ich einfach alles niederbrennen, um dann drauf zu hoffen, dass sich die Dinge von selber irgendwie erledigen. Was sagst du zur aktuellen Situation?
Naja, Donald Trump ist natürlich ein sehr spezieller Mensch. Er ist ein Immobilieninvestor und als Immobilieninvestor ist er über bestimmt die letzten 50 Jahre in einer Welt groß geworden, in denen es um Deals geht. Ich kaufe das Grundstück nicht, wenn du mir nicht mindestens 30% Rabatt gibst. Ja, okay. Nö, dann kaufe ich es nicht. Ich komme dann 5 Tage später, vielleicht kriege ich dann 20. Das ist seine Mentalität und er denkt, es läuft alles so wie im Immobilienmarkt. Das wissen wir, so läuft das nicht. Wer sich dann halt auf zu vielen Baustellen versucht, zu schnell herumzutummeln, der verliert dann irgendwann einmal die Übersicht. Und das war ziemlich eindeutig, als er seine berühmten Tafel hochgehalten hat mit den reziproken Zollsätzen, die ja dann ja auch noch gediscountet wurden. Da hat er dann teilweise Zeug erzählt, wo wahrscheinlich diejenigen, die ihm diese Tafel konstruiert haben, naja, die Hände vor den Kopf geschlagen haben. Es ist grundsätzlich so unpopulär, das im Moment scheinbar ist, zu sagen, durchaus etwas, was Sinn macht, Zölle abzuschaffen. Und zwar rund um die Welt. Und das ist ja durchaus nicht nur so, dass die Amerikaner Zölle haben, sondern es haben viele andere Länder auch Zölle, nicht zuletzt die EU. Und dass sich die Frau von der Leyen jetzt in die Richtung geäußert hatte, na, lass uns doch einen Deal machen, wir schaffen alle Zölle ab. Aber nur die Zölle, nicht die anderen Handelshemmnisse, das signalisiert zumindest, auch wir sind da nicht ganz unbefleckt. Sagen wir mal so, das wäre das positivste Ergebnis all dieses Schmierentheaters, wenn die Welt zu dem Schluss käme, dass wir uns die Zölle sparen könnten. Dann würden wir wirklich den globalen Welthandel befeuern. Ich befürchte aber, es wird genau umgekehrt kommen und das zeigt ja die Hartnäckigkeit Chinas, die definitiv im Moment am längeren Hebel sitzen. Die sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wenn du uns gegenüber die Zölle anhebst, dann heben wir die im gleichen Maße auch an. Und jetzt kommt der Donald logischerweise und sagt, okay, dann double up, verdoppeln wir unsere Zölle. Und das natürlich genau das, was die Welthandelsströme massiv behindert und was dann auch Gefahren beinhaltet für die zukünftigen Gewinne vieler Unternehmen auf der einen Seite und für das Preisniveau vieler Produkte auf der anderen Seite. Weil Zölle machen erfahrungsgemäß Produkte nicht wirklich günstiger.
Die Börse hat ja sofort quittiert. Also es gibt ja einen Markt, der sofort sein Signal raussendet. Wir haben zunächst nach der Wahl Donald Trumps, wo ja schon in seinem Wahlprogramm drin stand, was er vorhat, dass es dann tatsächlich so umsetzt und auch so schnell, haben vielleicht viele nicht gedacht, ich auch nicht an der Stelle. Wir wussten ja ungefähr, was wir bekommen. Und auch in seiner ersten Amtszeit gab es ja diesen Handelskonflikt nur mit China primär, mittlerweile auf die ganze Welt umgesetzt unter dem Motto America First. Was die Wirtschaft anbelangt, kann man nicht die Überschrift ändern und sagen America Only. Will ja nicht in Anführungszeichen so autokratisch über die ganze Welt entscheiden. Man bekommt da manchmal das Gefühl in den letzten Tagen.
Ja, aber das will, das können wir jetzt gerne unterstellen. Möglicherweise will er es, möglicherweise will er einfach nur die ökonomische Situation der USA weiter relativ zum Rest der Welt besser machen. Also wir haben ja die Entwicklung der amerikanischen Aktien gesehen. Wir haben vor allen Dingen die Entwicklung der amerikanischen Gewinne gesehen in den letzten 10, 15 Jahren, die sind deutlich nach oben gegangen. Die Amerikaner waren immer diejenigen, die die technologischen Revolutionen umgesetzt haben gewinnbringende Geschäftsmodelle. Da haben wir in Europa ja überhaupt nichts auf die Straße gebracht. Insofern ist die ökonomische Situation in den USA eine, die gar nicht schlecht ist. Das Problem in den USA ist die massive Verschuldung des Staates. Das ist ja etwas, was wir in Europa zunehmend auch anstreben. Und Donald Trump ist sehr wohl bewusst, dass er diese Staatsschuldenquote wohl nicht massiv ausweiten kann, ohne dass die Zinsen deutlich ansteigen. Und das ist ja der tiefere Kern der ganzen Zollgeschichte. Er möchte mit diesen Zöllen Einnahmen generieren, die es ihm ermöglichen, sein Staatshaushaltsdefizit zu reduzieren. Da ist wirklich der Wurm im Apfel. Und die Zölle sind nur eine Ableitung dieses Problems. Und das sollten wir uns in Europa sehr gut anschauen, weil wir laufen ja pfeilgrad in dieselbe Richtung, was unsere Staatsfinanzen angeht. Die Franzosen sind da schon längst angekommen. Über die Griechen und Italiener braucht man nicht zu reden, obwohl die Italiener im Moment durchaus einen gar nicht so schlechten Job machen. Interessanterweise unter der Frau Meloni, die vor 18 Monaten noch Teufelszeug war und jetzt plötzlich als die Schlichterin in Europa wahrgenommen wird. Aber wir in Deutschland sind der Meinung, dass wir jetzt da auch Gas geben müssen. Und für Anleger ist das natürlich eine verheerende Nachricht, weil höhere Staatsschulden bedeutet höheres Angebot an Staatsanleihen. Mehr Angebot bedeutet höhere Preise, sprich höhere Zinsen, die dafür notwendig sind, um das unter die Leute zu bekommen. Und höhere Zinsen, das ist definitiv das Letzte, was die meisten Bürger in der Welt brauchen. Ich denke nur an unseren Wohnimmobilienmarkt, der ist ja ohnehin schon auf Anschlag im Moment.
Wir sehen die Auswirkungen am Aktienmarkt, also sprich der amerikanische Standard Poor's 500, der für mich so immer als Gradmesser auch gilt, sind wir oben oder sind wir unten? Ich schaue oder habe historisch mehr auf Amerika geschaut wie auf Europa oder Deutschland im Speziellen, von 6.100 noch was runter jetzt auf 5.000. Also wir waren zwischenzeitlich mal bei 4.800 herunten, also schon eine massive Korrektur, über was man aber in der Öffentlichkeit sehr wenig spricht, ist der Anleihemarkt. Also du hast es gerade schon auch erwähnt letzten Endes. Wir haben in Amerika jetzt enormen Druck auch auf den Anleihemarkt bekommen. Ich habe gehört, die Chinesen haben amerikanische Staatsanleihen verkauft, um damit auch ein Stück weit Druck aufzubauen. Im Volumen her sind ja Anleihen eigentlich der noch viel größere Markt wie Aktien. Korrigier mich.
Ja, und das ist natürlich auch der viel riskantere, weil mit guten Unternehmen hast du einfach aus dem Geschäftsmodell einen halbwegs kalkulierbaren Renditeertrag. Bei den Anleihen bist du im Prinzip Gefangener der Finanzpolitik der Staaten. Und das, was du gerade eben beschrieben hast, ist natürlich völlig richtig. Am Anfang ist der US-Anleihenmarkt aus Sympathie mit dem Aktienmarkt in der Rendite gefallen. Das ist ja so der Klassiker. Wenn die Aktien fallen, dann fallen die Renditen der Staatsanleihen, Flucht in die Sicherheit. Und dann dauert das ein paar Tage, bis die Leute mitbekommen haben, oh, das ist aber schade, was da im Moment passiert, weil die Zölle, die werden wohl die Produkte verteuern, sprich, das bedeutet, die Inflation dürfte eher anziehen. Man verärgert sich hier seine treuen Kunden in China und in Europa, die könnten auf die Idee kommen, amerikanische Staatsanleihen zu verkaufen, nicht nur, weil sie sich so ein bisschen revanchieren wollen für die Attacken von Donald Trump, sondern weil sie sich auch Sorgen machen um die US-Dollar-Performance, weil das, was im Moment passiert, ist ja auch nicht notwendigerweise beste Nachricht für den US-Dollar. Und wenn ich Sorgen habe, dass der sich vielleicht abschwächen könnte, dann ist es nicht so besonders smart, in US-Dollar-Staatsanleihen investiert zu sein. Und das Dritte ist natürlich das weiter anschwellende Staatsdefizit, sprich das massive Angebot. Dieser Dreiklang führt zu dem, was wir sehen und was wir im Übrigen ja auch bei der deutschen Bundesanleihe gesehen haben, als die potenziellen Koalitionäre mit dem Billionenpaket um die Ecke gebogen sind, sind die 10-jährigen Bundesanleihen erstmal in der Rendite um 0,5% angestiegen. Völlig logisch, weil der Risikofaktor, das Angebot ist etwas, was deutlich unattraktiver geworden ist. Und das wird wahrscheinlich so weitergehen. Ich bin nicht der Meinung, die in Deutschland immer wieder rumgereicht wird, dass hier die Zinsen sinken werden, vielleicht ganz am kurzen Ende, weil die EZB da irgendwas macht. Aber anlegen tut man ja eher im längeren Bereich. Und da sehe ich weiter Risiken, dass wir uns beim 10-jährigen Bund eher in Richtung 3,5 bis 4 bewegen werden. Das ist keine gute Nachricht für Häuslebauer. Das ist keine gute Nachricht für Unternehmen, die damit ihr Fremdkapital aufnehmen müssen.
Um es vielleicht auch nochmal zu übersetzen, also in kleinen Summen gerechnet, wenn jemand 100 Euro bis dato verliehen hat und plötzlich ab morgen 200 Euro verleiht, dann macht sich derjenige, der bereit ist, dem Geld zu leihen, ja erstmal die Gedanken darüber, warum braucht er plötzlich 200? Und zweitens zahle ich dem, der muss mir schon einen höheren Preis zahlen jetzt für die weitere Leihe, damit ich ihm überhaupt nochmal Geld leihe. Richtig übersetzt?
Das ist genau so. Und der Donald Trump, der fantasiert ja noch mit einer anderen Idee. Und die ist auch eine, die Investoren im Anleihenmarkt durchaus beschäftigt. Das ist der sogenannte Mar-a-Lago. Wo das liegt, wissen wir ja alle. Da spielt der Donald gerne Golf-Akkord, indem er sagt, die ausländischen Investoren in US-Staatsanleihen, die müssen wir zur Brust nehmen. Die haben profitiert in der Vergangenheit von hohen Renditen und von der tollen Performance vom US-Dollar. Wir tauschen alle existierenden Anleihen in Nullzinsanleihen. Mhm. Also wir streichen komplett die Renditen. Und wenn ich so ein Szenario vor dem Auge habe, dann überlege ich mir natürlich dreimal, ob ich US-Dollar-Anleihen halte.
Also ein ziemlich explosives Gemisch. Ich meine, es gibt ja bestimmte Stimmungsindikatoren wie den sogenannten Angst- und Gier-Index. Also wie ängstlich sind momentan professionelle Anleger? Vor ein paar Stunden noch sah ich den bei 3. Also tiefer geht fast nicht. Selbst während Covid habe ich noch keine 3, glaube ich, gesehen hier. Und das zeigt natürlich massive Verunsicherung am Kapitalmarkt, vor allem vor dem Hintergrund, weil ja jetzt anstehende Quartalsberichte auch wieder sind bei Unternehmen. Und wenn ich mal über eins im Speziellen sprechen darf, Apple beispielsweise, die ja jetzt mit den Handelszöllen in Richtung China oder umgekehrt zu tun haben, auch im Tagesgeschäft. Wenn die jetzt ihr letztes Quartal präsentieren, da wissen sie noch, was sie verdient haben, wie die Marge war. Aber wie soll ein Unternehmen wie Apple jetzt eine verlässliche Prognose rausgeben, wie die Einnahmen, die Umsätze in den nächsten 3 Monaten sind, bei diesen fast willkürlichen Zolltiraden, die da von links nach rechts gehen?
Ja, verlässliche Prognosen, das ist ja eigentlich nicht, also zumindest bei Unternehmensprognosen. Deswegen raten wir den Unternehmenslenkern regelmäßig, lasst das bitte sein. Ihr liegt damit ohnehin nur falsch. Die ganzen Sell-Side-Analysten, also die gerne davon leben, Aktien an Kunden zu verkaufen, die zwingen die Unternehmen sehr oft, Prognosen auf 3, 12 Monate abzugeben, die das Papier nicht wert sind, auf dem sie niedergeschrieben werden. Deswegen lasst es. Das ist genauso Zeitverschwendung wie der Versuch, auf 3 oder 12 Monate irgendwelche Aktienkursprognosen zu machen oder Währungsprognosen. Das trifft kein Mensch und keiner, der halbwegs seriös ist, wird sich in diesem Geschäft versuchen zu tummeln. Was möglich ist, das sind Prognosen auf 5 oder 10 Jahre Zeithorizonte. Da schlagen dann die strukturellen Effekte durch und die taktischen Events, wie das möglicherweise die aktuelle Zolldiskussion ist, die sich, man könnte ja hoffen, vielleicht in 3 Wochen in irgendwelchen Wohlgefallen auflösen, die verschwinden dann. Das ist das, was du auch siehst, wenn du unseren Chart von Multiple Opportunity zeigst. Wir zeigen den sehr gerne auf Jahresbasis. Und du hast den ja hier auf Tagesbasis wahrscheinlich. Wenn du den auf Jahresbasis machst, ne, das ist das nicht. Jetzt hast du ja ein Jahr, sondern okay, nur die Schlusskurse eines jeglichen Jahres.
Oh, ja, genau, verstehe.
Dann sieht das sehr, sehr langweilig und geglättet aus. Und einer macht das ganz besonders gut, das ist der norwegische Staatsfonds. Der veröffentlicht auch in der Regel nur einmal im Jahr seine Ergebnisse. Und wenn man da drauf schaut, sagt man, boah, Geldanlage ist ja
ganz was einfach.
Super Einfaches und Relaxtes. Lass es uns doch so machen wie der norwegische Staatsfonds. Und da habe ich eine gute Nachricht. Unser Multiple Opportunity schlägt den norwegischen Staatsfonds in den Vergleichszeiträumen sogar um 0,1% per annum. Das geht auch, ohne dass man Bürger in Norwegen ist.
Ja, ein ähnliches Vorgehen kann ich meinem Bruder zuschreiben. Der ruft mich auch nur einmal im Jahr an, wenn er seinen Depotauszug kriegt. Und meistens war der Depotwert tatsächlich nach 12 Monaten am 31.12. höher. Der hat auch Covid an der Börse so gar nicht mitbekommen. Im Übrigen einer meiner besten Investoren, weil er seit 2003 niemals was verändert hat in seiner Strategie und einfach einer Devise gefolgt ist. Ich mache ein bisschen was in Aktien und lasse das möglichst lange liegen. Und da, glaube ich, liegt auch ein Geheimnis des Erfolges, dass man zwar schon solche Gelegenheiten nutzen soll, und wer da unten sich traut und auch mutig genug ist, oder wen da der Martin Eberhard oft genug angerufen hat und jetzt meinem Widerstand auch der Kunde endlich nachgibt, der hat sicherlich nochmal einen anderen Hebel wie ein Kunde, der blind irgendwann zu einem Zeitpunkt kauft, aber langfristig investiert sein. Und da gibt es ja verschiedenste Erhebungen. Ich habe gerade in meinem letzten Webinar darüber gesprochen. Es gibt ja allein beim Standard & Poor's, beim amerikanischen Aktienmarkt, keinen 12-Jahres-Zeitraum in der kompletten Historie, wo der Kunde jemals Geld verloren hat. Im Median, glaube ich, lag die Rendite bei 9%. Wir waren jetzt in den letzten paar Jahren im Durchschnitt deutlich zweistellig mit 12% am amerikanischen Markt. Ich glaube ja schon, korrigiere mich, dass die Renditen da wieder auf ein Durchschnittsniveau zurückkommen werden.
Ja, klar, weil die Gewinne wachsen im Durchschnitt mit 7% und das tun sie super stabil über die letzten 100 Jahre. Das bedeutet natürlich Jahre, in denen man mehr als diese 7% Rendite hatte. Die müssen dann auch wieder nachgeholt werden mit unter 7% Renditezahlen. Und im letzten Jahr war ja durchaus 20% möglich. Dann ist auch ein Jahr, das mal einen Nuller hat, statistisch völlig stringent. Aber dein Bruder macht genau das, was ich auch immer versuche, meinen Kunden klarzumachen. Die machen sich einmal wirklich konzentriert Gedanken über ihr Renditeziel und über ihren Anlagehorizont. Und dann wird das mit Hilfe von jemanden wie uns zwei umgesetzt. Und dann sage ich, geht da bitte 20 Jahre in Urlaub. Zumindest in Urlaub von irgendwelchen Börsennachrichten. Und nach 20 Jahren werdet ihr zurückkommen und sagen, okay, Herr Eberhard, Herr Vorntran, lassen uns mal eine schöne Flasche Champagner aufmachen. Das war ja ein Kracher, diese 20 Jahre. Das Verfluchte ist, die meisten Leute können das nicht, dass einfach mal ihre Strategie laufen lassen, darauf zu vertrauen, dass das, was sie sich vielleicht vor 2 oder 3 Jahren als Anlagestrategie sinnvoll erarbeitet haben, dass das die richtige Strategie ist für die nächsten 20, 30 Jahre. Und das glaubt mir immer keiner, wenn ich den Menschen sage, seitdem ich bei Flossbach von Storch arbeite, operativ, also seit 2009, habe ich keine einzige Position verkauft. Unsere Compliance-Abteilung hat von mir keine Verkaufsorder bekommen. Hin und wieder eine Kaufsorder, klar, weil glücklicherweise bleibt ein bisschen was übrig an Dividende. aus unserem Unternehmen und auch aus dem Lohn. Ich bin nicht der, der ganz stark beim Konsum auf die Tube drückt, mal für einen ordentlichen Urlaub in Japan oder Korea, dafür gebe ich Geld aus. Aber meine Autos sind alle älter als 8 Jahre und definitiv keine Oldtimer. Und da gibt es hin und wieder mal eine Kauforder, aber verkaufen muss ich nichts, weil ich kein Investment habe, das mich zeitlich irgendwie drückt.
Weil du gerade Kaufen und Verkaufen angesprochen hast, Donald Trump hat vor ein paar Tagen gepostet, erstens, seine Politik wird sich nie ändern, schauen wir mal, wie lange er es durchhält und wer ihn vielleicht zu einer gewissen Umkehr oder Vernunft bringen wird und da will ich gleich noch ein paar Takte drüber verlieren. Und dann hat er noch gesagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, reich zu werden, reicher als je zuvor. Er hat da zwar die Unternehmen gemeint, die sich jetzt in den USA positionieren würden, aber Gleiches, glaube ich, könnte man immer, wenn es nach unten geht, auch den Anlegern an die Hand geben. Und ich habe vor ein paar Tagen hier auch eine ganz interessante Grafik gefunden. Immer wenn der VIX, also die Volatilität, bei einem Niveau angekommen ist wie jetzt, wir waren die letzten Tage ja knapp bei 60, mittlerweile sind wir wieder so um die 40 rum, dann gibt es eine historische Aufzeichnung, die zeigt, wenn man bei so hohen Volatilitätsständen, also bei so hoher Nervosität, die Bereitschaft hatte und allen Mut zusammengepackt hat, um in den Markt reinzugehen, dann ist man nicht nur kurz, sondern auch mittelfristig in den nächsten darauffolgenden 5 Jahren, und das bezieht sich jetzt auf den S&P 500, immer sehr, sehr positiv belohnt worden. Man muss natürlich eins sagen, das ist jetzt ein Zeitfenster, Nachplatzen der Tech-Bubble. Vorher sah es auch mal ein bisschen anders aus. Wie siehst du denn die künftige Führungsrolle der amerikanischen Unternehmen? Also ich sage und ich bin immer noch der Meinung, wette nicht gegen die USA, und da meine ich jetzt nicht den amerikanischen Präsidenten, sondern auch die Unternehmen, die dort ansässig sind, die dominieren ja trotz der momentanen Schwäche immer noch den globalen Kapitalmarkt mit einem Marktanteil von 67% der Aktien am MSCI World.
Also das waren jetzt eine ganze Menge Fragen und Statements. Ich fange mit der relevantesten anzufangen. Du hast gesagt, denn Donald Trump wird nichts von seiner Strategie abbringen. Da halte ich dagegen. Also du hast es ja auch eher ironisch gemeint, diese Aussage, weil Donald Trump ist ein Unternehmer und ein Aktionär. Und wenn der Markt ihn zu sehr abstraft, dann merkt er das an seinem Privatvermögen und dann wird er sich das vielleicht mal gut überlegen. Amerikanische Politiker, britische Politikerinnen und Politiker, Schweizer Politiker und Politikerinnen, holländische Politiker und Politikerinnen, das sind alles auch eigene Aktionäre. Und wenn die großen Mist machen und der Kapitalmarkt ihnen signalisiert, hey, jetzt machst du echt Riesenmist, dann merken die es an ihrem eigenen Geldbeutel. Bei uns in Deutschland, die Politiker und Politikerinnen, die wir da in Berlin sitzen haben, ich möchte nicht wissen, wie wenige von denen Aktien haben. Unser immer noch amtierender Bundeskanzler hat das ja regelmäßig verneint. Er hat ein Häuschen und ein Sparbuch. Die werden natürlich, deren Fehler, die werden passieren und es tut ihnen am eigenen Vermögen nicht weh. Also dieses notwendige Korrektiv, das entfällt. Die Grafik hast du schon angesprochen, sehr logisch. Wenn die Volatilität so gigantisch ist, dann hat man meistens einen Schock. Und wenn sie ganz so hoch ist, geht dieser Schock meistens nach unten. Und dann ist es eigentlich ein klassischer Gummibandeffekt, der dann wieder zurückführt. Die amerikanischen Unternehmen, das sind halt die innovativsten. Und solange der Rest der Welt, und jetzt nehme ich China mal außen vor, die haben auch innovative Unternehmen, aber die sind natürlich ein bisschen von der Staatsstruktur manipuliert. Solange wir in Europa nicht ansatzweise einen Standortqualität aufweisen, ein Anreizsystem, Unternehmerinnen und Unternehmer zu werden, aufweisen, werden wir es nie schaffen, an den Amerikanern vorbeizuziehen. Wenn morgen, wer auch immer, sagen wir mal, der Friedrich Merz in kongenialer Kooperation mit der SPD auf die Idee kommt, dass es vielleicht mal sinnvoll wäre, das Steuersubstrat erstmal nach oben zu bringen, bevor man das Geld ausgibt und dafür Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland mit attraktiven Standorten, und dazu gehört auch der Steuersatz, anzulocken, dann könnten wir die Amerikaner überholen. Aber du merkst, ich habe in sehr vielen Konjunktiven gesprochen. Ich sehe das leider weit und breit nicht. Wir sind gefangen in unserer Welt, in Europa, aus der wir scheinbar nicht rauskommen. Und die Amerikaner sind eigentlich, wenn man sie lässt, ein gigantisches Unternehmen mit unter voller Power, mit unternehmerischem Spirit in der Gesamtbevölkerung. Da sitzt halt jetzt ein außergewöhnlicher Präsident obendrauf, der so ein bisschen diese Dynamik hemmt. Mhm. Aber irgendwann ist er auch wieder nicht mehr da. Und spätestens dann geht der Knoten wieder auf in die richtige Richtung.
Wenn ich es mal in Zahlen formulieren darf, und das ist jetzt bewusst keine Anlageempfehlung an der Stelle, du hast 10.000 Euro und du verteilst die auf Europa und Amerika. Wie wäre die Gewichtung? Also wir reden nur über Aktien.
Ja, ich würde überhaupt nicht über Europa, Amerika oder Asien nachdenken. Das ist meiner Meinung nach ein völlig falscher Ansatz. Ja. Ich würde mir überlegen, was sind die Geschäftsmodelle, die einfach notwendig sind, um die Menschen und die Gesellschaften zu befriedigen. Und welches dieser starken Geschäftsmodelle ist heute super attraktiv gepreist? Ob das jetzt in Europa ist oder in den USA, das ist für mich wirklich zweitrangig. Schau dir Ferrari an. Ferrari ist mit Abstand das bestgeführte Automobilunternehmen auf der Welt. Die verdienen pro Karre ungefähr 100.000 Euro. Da ist es mir doch egal, ob das in Italien, in Belgien, in Deutschland oder in Kanada beheimatet ist. Ich möchte dieses Unternehmen zu einem sinnvollen Preis haben. Microsoft, an dem Betriebssystem kommen wir einfach nicht vorbei, außer wir benutzen Apple-Betriebssystem, das ist dann aber auch ein amerikanisches. Das brauche ich langfristig. Da kann ich mich auf den Kopf stellen und mit den Ohren wackeln und immer was von freier Software, die wir hier in Europa entwickeln, Fasern, das wird nichts werden. Ich war heute im Fitness, auch wenn man es mir nicht immer ansieht, und da war eine Dame, die hat mit leuchtenden Augen mir erzählt, sie boykottiert jetzt Facebook, weil das Zuckerberg und ihre und seine Politik sie so nervt, für 2 Wochen immerhin. Und dann habe ich sie gefragt, wie sieht's denn aus mit WhatsApp? Ja, das kann sie natürlich nicht boykottieren. Dass die beiden aber zum selben Unternehmen gehören, das brauchte ich der Dame noch nicht mal erzählen. Ja, das zeigt ja, wie weit das ist mit unserer Boykott-Power.
Ja, ich wiederhole aber trotzdem nochmal die Frage, weil ja nicht jeder sollte Einzelaktien kaufen. Du hast jetzt einzelne Werte genannt. Nehmen wir einfach mal den Durchschnittsdeutschen, der jetzt die letzten Jahre ganz gerne seinen MSCI World gekauft hat und indirekt ja sowieso Amerika im Depot hatte. Nochmal die Frage zurück, Amerika oder Europa, man hat ja 20 Jahre jetzt gesagt, Europa ist günstiger bewertet, was ja immer gestimmt hat, in Anführungszeichen.
Nein, das hat nie gestimmt. Das hat nie gestimmt, wenn man Europa und die USA kalibriert hat im Index auf Branchen- und Qualitätsfaktoren. Dann hat man nämlich das festgestellt, was nicht wirklich überraschend ist, die waren gleich teuer. Das Problem ist, wir haben in Europa halt keine Technologie, SAP mal außen vor gelassen und ASML. Wir haben dafür extrem viel zyklischen Krempel, der immer eine fehlende Gewinnprognose ermöglicht und deswegen deutlich tiefer ist in der Bewertung. Aber like for like, Äpfel für Äpfel miteinander verglichen, waren die Staaten und Europa gleich billig und gleich teuer.
Ja.
Ich komme nochmal zurück. Ich habe mich nicht um eine Antwort gedrückt. Ich halte das für Unfug, in Europa oder USA oder Emerging Markets zu allozieren. Ich käme nie für mein Privatvermögen auf die Idee, so ein Produkt zu erwerben. Ich kaufe 3 oder 4 globale Aktienfonds, wenn ich in Aktien investiere, von Fondsmanagern, bei denen ich überzeugt bin, die machen das gut und die werden auch noch die nächsten 10 bis 15 Jahre bei dem Unternehmen und dem Fonds sein, den ich jetzt erwerbe. Und dann überlasse ich das ihnen ich versuche nicht durch die Allokation in meinem Privatvermögen zwischen Europa, USA, Asien, Ozeanien oder weiß der Teufel was und dann noch ein paar Branchenfonds rauf und runter. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht.
Ja, andersrum und letzter Versuch dieser Frage, ist die Dominanz der Magnificent Seven oder der Tech-Konzerne am internationalen Kapitalmarkt mit den letzten Tagen gebrochen? Also auch Geschäftsmodelle werden ja disruptiv verändert, wenn es jetzt erstmal länger so bleibt mit den Zöllen oder kommt es auch sehr schnell wieder zurück. Also ich bin ja ein Freund dieser großen Marken, die man hier sieht, die jetzt stark abgestraft worden sind. Und ich für meinen Geschmack, ich werde auch in 5 Jahren wahrscheinlich noch mit Microsoft arbeiten. Du hast es gerade gesagt. Auch Apple, denke ich, wird es überleben. Ich sehe da schon einen günstigen Einstieg und würde langfristig betrachtet, was mich anbelangt, wie schon erwähnt, ist immer eine 50-50 Chance, nicht ohne die USA wetten, weil immer wenn man gegen die USA gewettet hat, und ich bleibe nochmal bei dem Amerika-Schwerpunkt, den man sowieso in seinem Depot drin hatte, wenn Amerika hustet, bekommt der Rest der Welt ja sowieso einen Schnupfen.
Das ist völlig richtig, aber ich halte dagegen. Ich behaupte, die wenigsten Deutschen haben einen Amerika-Schwerpunkt in ihrem Portfolio. Die wenigen, die ein MSCI World haben, das sind ein paar Junge, und vielleicht ein paar sehr spitzrechnende ältere Herrschaften, die haben das aber meistens gemacht, weil sie Gebühren sparen wollen und aus nicht viel anderen Argumenten, um ein bisschen provokant zu sein. Ich bin davon überzeugt, die Geschäftsmodelle der Magnificent Seven, ob Tesla da jetzt dazugehört oder nicht, da brauchen wir uns nicht zu streiten, die werden weiter für die Welt dominant sein. Die waren aber im letzten Jahr einfach zu teuer. Da sind wir wieder bei Wert und Preis. Und wer uns aus dem Hause Flossbach von Storch in den letzten 12 Monaten gehört hat, der hat immer gehört, wir rühren im Moment keine Nvidia an. Die sind uns einfach zu teuer. Wir kaufen keinen Technologiebereich in der Größenordnung, wie er in den Indizes vorhanden ist. Nicht, weil wir glauben, dass die Unternehmen untergehen, sondern weil sie einfach zu hoch bewertet sind. Das adjustiert sich jetzt langsam, glücklicherweise. Und wenn wir vielleicht, ich würde mal sagen, wir haben jetzt 60 oder 70% dieser Adjustierung vollzogen. Wenn wir dann nochmal 30% Adjustierung draufsetzen, dann sind diese Unternehmen auch bewertungstechnisch wieder sauber. Und dann kann man wieder mit derselben Zuversicht und mit derselben Überlegung an die Unternehmen rangehen, wie man das beispielsweise Anfang 2022 machen konnte. Das erwarte ich und bin guter Dinge, dass wir anschließend dann wieder sagen können, auf dem Niveau macht es echt wieder Freude, die großen Player ins Portfolio reinzunehmen.
Hm. Ich habe hier nochmal eine Schlagzeile von Ray Dalio, der ja bekannt ist mit diesem 60-40 Ansatz, 60 Aktien, 40 Anleihen. Der hat vor längerer Zeit schon mal einen Post rausgegeben, dass das nur der Anfang ist einer ganz großen Abverkaufswelle, also eine relativ düstere Prognose für die Weltwirtschaft und dass auch der Kapitalmarkt in seiner Gänze völlig disruptiert wird durch diese Maßnahmen, die da Donald Trump irgendwo von sich gibt. Vielleicht ein, zwei kurze Sätze, wir sind schon knapp an der Zeit, zu dieser Aussage. Also ich bin jetzt nicht so ganz pessimistisch, sondern eher sehe den Optimismus und endlich mal wieder Kauftage. Wie wertest du so ein Thema? Also dass wir Probleme haben auf wahrscheinlich nie dagewesenem Level, geopolitisch, politisch, auf der ganzen Welt, vielleicht auch medial beschleunigt, steht außer Frage, aber ich bin jetzt kein so ein Schwarzmaler wie Ray Dalio in dem Moment.
Die Welt hat ein Kernproblem und jetzt lassen wir mal das Global Warming außen vor. Das ist sicher auch eins, aber das Fass mache ich jetzt nicht auf, sonst können wir noch mal eine Stunde dranhängen. Die Welt hat ein Problem, die Staaten leben alle massiv über ihre Verhältnisse. Wir bewegen uns langsam aber sicher in Richtung türkischen Verhältnissen zu. Und das ist auch genau das, was der Goldpreis, über den haben wir heute noch gar nicht gesprochen, signalisiert. Das Vertrauen in die Wertaufbewahrungsfunktion unserer Währungen, das schwindet Tag für Tag. Und wer das Vertrauen verliert, der hat natürlich ein Riesenproblem zuallererst mit dem Anleihenmarkt, weil er weiß, das kommt nicht gut, wie es nie gut gekommen ist für einen Anleihenmarkt, wenn die Staaten ihre Schuldenquoten nach oben gefahren hat. Daraus entsteht dann in der Verzweiflung der Politik, dieses Schuldenproblem halbwegs in den Griff zu bekommen, absurde Ideen wie im Moment Donald Trumps Zollpolitik. Die hat als Basis den Versuch, den Staatshaushalt etwas zu entlasten. Und wir werden, solange wir als Staaten es nicht schaffen, mit unserem Steuersubstrat auszukommen, immer wieder mehr oder weniger abstruse und erschreckende politische Entscheidungen durchleben müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wir wissen beispielsweise ja auch, warum so mancher Krieg entstanden ist, weil einfach die eigene Kasse leer gewesen ist und der Nachbar noch ein bisschen was in seiner Kasse hatte. So weit möchte ich nicht gehen. Aber ein Zollkrieg ist inzwischen ja auch schon eine Art von Krieg. In so einer Welt, in einer Welt, in der ich nicht mehr davon überzeugt bin, dass wir, egal wo ich hinschaue, eine politische Klasse am Ruder haben, die zunächst an die eigenen Bürger denkt und nicht an das Weiterexistieren ihres Staates. In einer solchen Welt baue ich mir als Privatperson ein Portfolio, in dem ich irgendwas um die 10% physisches Gold habe, als Versicherung gegen all die absurden politischen Entscheidungen, aber auch mögliche Probleme im Finanzsystem. Und den Rest in diversifizierten, guten Unternehmen, weil die haben bewiesen in der Vergangenheit, dass sie durch viele Schocks und wüsteste Verwerfungen auf den Währungsmärkten und politischen Strukturen immer wieder aufgestanden sind. Und darauf vertraue ich einfach deutlich mehr als auf Festgeld und Anleihen. Und wenn wir bei Ray Dalio sind, wenn der Amerikaner von einem 60-40 Portfolio spricht, also 60% Aktien, 40% Bonds, das ist ja für den Amerikaner schon defensiv.
Ja, genau.
Dann sind die Bonds natürlich keine Staatsanleihen, sondern dann sind das irgendwelche High-Yield-Bonds, die von Renditepotenzial dann schon wieder sehr nah an den Aktien sind und logischerweise auch am Risiko.
Also du siehst Licht am Ende des Tunnels, ich auch. Ich bin verhalten optimistisch. Wir haben vor dem Webinar kurz uns ausgetauscht, wie tief kann es noch gehen. Auch das keine Empfehlung und keine Glaskugel, aber bei den derzeitigen Niveaus, wir haben bei Covid einen Rückgang von 35% gehabt in der Spitze. Da wären wir dann beim S&P irgendwo bei 4,5, 4,4 irgendwo. Sollte das noch kommen, wer weiß, was die nächsten Tage passiert, dann glaube ich, ist es on the long run eine gute Perspektive, günstig unten einzukaufen, egal ob weltweit oder europatechnisch. Alles wird erstmal niedergeprügelt und wie es so schön heißt, der Gewinn liegt im Einkauf an der Stelle, Philipp.
Das ist so und du hast ja auch noch das wichtige Wort on the long run mit in deine Analyse geführt. Das ist völlig klar und wir machen gerne unsere Analyse. Was war denn, wenn man am Tag vor der Lehman-Pleite 100% Aktien gekauft hat? Da hat man zunächst einmal innerhalb der nächsten 6 Monate fast 40% seines Vermögens kaputt gemacht. Wenn man aber überzeugt war von diesem Schritt und den nicht nur gemacht hat, weil ihn irgendein Berater einen da reingeschubst hat, dann hat man das durchgehalten und die Hunderte von Prozente, die man dann jetzt vorne liegt, die sind eindrucksvoll genug. Eben, Strategie aufbauen und 20 Jahre in Urlaub fahren, das ist der Magic Trick. Und in Deutschland könnte man diesen Magic Trick sehr einfach durch ein sinnvolles Steuersystem anfeuern, indem wir sagen, wir führen die Spekulationsfrist wieder ein, aber nicht nach 6 oder 12 Monate, sondern nach 10 Jahren. Nach 10 Jahren sind alle Kapitalerträge steuerfrei. Wer vorher verkauft, zahlt seinen Grenzsteuersatz, um das Spekulieren leidlich unattraktiv zu machen.
Warten wir ab, was die deutsche Politik bringt. Ich will nicht warten auf ein Aktienpaket, was dann staatlich gefördert ist. Ich glaube, da gibt es viel und her, hin und her und wenn es dann der gleiche Rohrkrepierer wird wie eine Riester-Rente, dann gute Nacht. Also jeder ist auf sich alleine gestellt, auch darüber haben wir kurz vorher geplaudert. Auf, ob mit Sparplan oder Einmalanlage, Termin vereinbaren, Strategie überdenken, genau über diese 5 Punkte sprechen, dann kann man auch Fehler in die Zukunft vermeiden, aus Fehlern der Vergangenheit lernen und Positionen, die im Minus sind, jetzt nicht wahllos verkaufen, sondern einfach überlegen, wie kann ich auf jetzigem Niveau die Einstandspreise verbilligen? Philipp, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank für deine Zeit, für diese wertvolle Information, für den Ritt durch die Kapitalmärkte. Also Donald Trump wird uns noch ein paar Tage erhalten bleiben, aber auch der geht, du hast es vorher irgendwann mal erwähnt, wann er nachgibt und wem er nachgibt, ob das die Notenbank ist oder dem eigenen politischen Lager, das wird sich zeigen. Aber wo Dunkelheit ist, kommt auch wieder die Sonne raus. Philipp, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend und verabschiede mich an der Stelle auch vom Publikum. Fragen gerne im Nachgang an unsere Webseite team@forceforalle.de. Sie haben sich heute nicht getraut, jetzt hier im Chat was zu schreiben, aber ich denke, es war eh für jeden genügend mit dabei. Danke, Philipp, schönen Abend. Danke an dich.
Gern geschehen und liebe Grüße von der Ostsee nach Bayern.
Danke, ciao.